Gelobt seist du, ewiger unser Gott und König der Welt, der du uns geheiligt hast durch deine Gebote und uns befohlen hast, das Schabbatlicht anzuzünden. Nach 6 Tagen harter Arbeit beginnt mit dem Sonnenuntergang am Freitagabend der Schabbat. Erev Schabbat nennen die Juden diesen besonderen Abend. Sobald die Frau des Hauses die Schabbatkerzen angezündet hat und den Segen gesprochen hat, ist, also zumindest in den jüdisch-orthodoxen Familien, jede Arbeit untersagt. Damit wird eines der 10 Gebote befolgt, in dem es im 2. Mose Kapitel 20 heißt: Gedenke des Schabbats, halte ihn heilig. 6 Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der 7. Tag ist dein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun. Du und dein Sohn und deine Tochter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und dein Fremder in deinen Toren. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am 7. Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Schabbat gesegnet und ihn geheiligt. So verbindet dieser Ruhetag die Menschen mit Gott selbst. Sie kommen in den Rhythmus Gottes und merken, dass es mehr gibt. Mehr als das eigene Tun. Schabbat und Hoffnung. Das ist das Thema der Allianz Gebetswoche für den heutigen Sonntag. Als ich angefragt wurde, ob ich heute die Predigt übernehmen kann oder möchte, habe ich mich sehr gefreut. Das ist das Thema. Moment. Vielleicht ist es so besser. Also ich habe mich sehr über das Thema gefreut, weil ich habe 5 Jahre im jüdischen Kindergarten in Stuttgart gearbeitet und deswegen ist mir das Judentum und auch der Schabbat da nicht ganz fremd. Und was wir einfach von den Juden und auch vom Schabbat ja für hier und heute lernen und uns auch abschauen können, darauf möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Die Lesung haben wir vorhin gehört. Ich möchte nochmal die Verse 9 bis 11 genauer aufgreifen. Da steht: Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. In die Ruhe Gottes eingehen, hört sich gut an, oder? Nicht nur gut, sondern in unserer getriebenen Welt sogar geradezu überlebensnotwendig. Zumindest dann, wenn wir Menschen bleiben wollen und mehr sein wollen als nur funktionierende Maschinen. Mir geht es oft so, dass ich vor lauter Sachen, die ich eigentlich schon vor Wochen tun wollte, aus dem Blick verliere, worauf es wirklich ankommt. Ich verliere aus dem Blick, wer ich eigentlich bin, und ich sehe nur noch lauter To-Dos und gar nicht mehr die Menschen um mich herum. Ich übersehe meine Frau, meine Kinder, und auch Jesus. Ich vergesse, einfach mal bei Jesus zu sein und zu fragen, was er eigentlich gemeinsam mit mir tun will. Das klingt auch hier im Vers 11 an. Lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme. Weil ohne Gottes Ruhe bin ich so voll, dass ich an dem Eigentlichen vorbeigehe. Aber es geht auch ohne Gottes Ruhe. Oft habe ich das Gefühl, dass ich mein Leben auch ohne Gott ganz gut auf die Reihe kriege. Manchmal glaube ich sogar, ich wüsste besser als Gott, was mir gut tut und wie mein Leben verlaufen soll. Geht es dir manchmal auch so? Dann ist es Gnade, wenn Gott uns stolpern lässt. Wenn er es zulässt, dass wir auf dem harten Boden der Tatsachen aufschlagen. Wenn wir merken, dass wir nichts, aber auch gar nichts selber in der Hand halten. Es ist Gnade, weil wir uns verrannt haben und Gott unseren Blick wieder frei macht. Wieder frei macht dafür, wie es wirklich ist, dass er Gott ist und nicht ich. Und so hart der Aufschlag in der Realität auch gewesen sein mag, es ist unglaublich befreiend, diese Last abzulegen. Ich muss nicht alles unter Kontrolle haben. Gott sorgt sich um mich. Dann kann ich auch zur Ruhe kommen. Da keimt dann in all meiner Zerbrochenheit wieder Hoffnung auf. Ich komme zur Ruhe, weil ich merke, ich bin geliebt. Gott nimmt mich an, auch dann, wenn ich gerade gar nichts auf die Reihe kriege. Ich komme nicht dann zur Ruhe, wenn ich alles erledigt und alle To-Dos abgehackt habe. Das ist nämlich nie der Fall. Ich komme nur bei Gott zur Ruhe, der mich annimmt, ganz losgelöst von dem, was ich geleistet habe. Das bedeutet Schabbat, Ausruhen von meinen Werken. Wie hat es Jesus gemacht? Als Jude hat Jesus bestimmt auch Schabbat gefeiert. Er hat seinen Zeitgenossen den Blick dafür geschärft, dass es nicht um das starre Befolgen von Regeln und Vorschriften geht, sondern um den Segen, den die Menschen durch den Schabbat bekommen. Da sagte Jesus zu seinen Mitmenschen, der Schabbat wurde für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Schabbat. Aber über den Schabbat hinaus hat sich Jesus immer wieder Zeit genommen, um zur Ruhe zu kommen und mit Gott alleine zu sein. Er hat einsame Orte aufgesucht, um den Blick immer wieder neu auf seinen Vater auszurichten. Er hat das besonders dann getan, wenn viel Trubel war. Dann, wenn es besonders viel zu tun gab, und die Erwartungen an ihn immer mehr zugenommen haben. Genau dann hat sich Jesus zurückgezogen. Ich behaupte mal, weil er genauso wie ich versucht war, sich an den Erwartungen zu orientieren, die die Menschen an ihn hatten, und das Ziel aus den Augen zu verlieren, warum er hier auf unserer Erde gekommen ist. Ich glaube, das ist auch was für uns. Wenn Jesus es nötig hatte, sich immer wieder neu nach seinem himmlischen Vater auszurichten, dann habe ich das erst recht nötig. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 19, sagt er: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Darin zeigt sich eine unglaubliche Ohnmacht Jesu. Er kann nichts, aber auch gar nichts von sich aus tun. Boah! Wie viel tun wir oft ohne ihn? Aber nicht nur Ohnmacht, auch eine unglaubliche Vollmacht Jesu zeigt sich hier. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Gilt das auch für uns? Können wir uns unsere Ohnmacht eingestehen? Und können wir diese Vollmacht annehmen, dass Gott selbst es ist, der uns beauftragt und durch seinen Heiligen Geist befähigt, dass es Jesus selber ist, der durch uns, durch dich, durch sie und mich handeln will? In Johannes Kapitel 15, Vers 5 sagt Jesus: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Vor ungefähr 3 Jahren haben wir das als Familie so erlebt. Damals haben wir noch in Urbach gewohnt, so 30 Kilometer östlich von Stuttgart. Und wir hatten irgendwie den Eindruck, dass Gott uns hier in Ulm haben möchte. Da war es nicht leicht, alle Zelte abzubrechen und uns auf den Weg zu machen. Im November 2018 habe ich dann hier in Ulm einen Job gefunden, der perfekt für mich passt. Arbeitserzieher mit Erfahrung im Garten- und Landschaftsbau. Dachte mir, bin ich. Ich habe den Job bekommen, hat super gepasst. Und wir dachten, wenn Gott einen tollen Job hat, hat er auch eine tolle Wohnung für uns. Also haben wir unsere Wohnung in Urbach zum Jahresende gekündigt. Naja, an Weihnachten 2018 sind wir dann nicht nach Ulm gezogen, sondern nur 3 Kilometer weiter in die leerstehende Wohnung meiner Oma. In ein kinderunfreundliches 6-Parteien-Haus, 3 Zimmer, grünes Bad, alte Küche. Wir waren am Boden zerstört. Ich durfte jetzt jeden Tag 150 Kilometer pendeln. Ich war sauer auf Gott. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Aber Gottes Pläne waren anders als meine Pläne. Er sagte mir, ich solle nicht nach einer Wohnung suchen, sondern er kümmert sich darum. Er sagte, sie würde mir gefallen. Und es wäre, wie wenn ein Schulbus quer auf der Straße steht. Da komme ich gar nicht dran vorbei. Ich habe trotzdem gesucht und war danach immer frustriert, weil es menschlich fast unmöglich ist, da was Passendes zu finden. Mehrmals habe ich auf dem Heimweg von Ulm nach Plüderhausen dann auf einem Wanderparkplatz Pause gemacht, um Gott einfach mal meinen ganzen Frust hinzuknallen. Doch dazu kam ich meistens gar nicht, weil mich da ein unglaublicher Friede von Gott erfüllt hat. Ich wusste, ich spürte, er hat einen guten Plan und er hat alles unter Kontrolle. Da durfte ich erleben, wie es ist, in Gottes Ruhe zu kommen, wie ich abgeben durfte, weil es eben nicht auf mein Tun ankommt. Früher konnte ich mit dem Psalm 23 nie viel anfangen. Aber in dieser Zeit ist er mir ans Herz gewachsen. Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, du bist bei mir und du führst mich einen guten Weg. Im Oktober 2019, ein Jahr nachdem ich meinen neuen Job hier in Ulm angetreten hatte, hat mich ein alter Kollege angerufen. Er hat gesagt, er hat eine Freundin, die möchte gerne ihr Reihenhäuschen vermieten. Ob wir denn noch was suchen? Ja, also am Tag der Besichtigung sind wir als Familie nach Ulm gefahren und wenn man schon mal die ganze Strecke fährt, sind wir gleich erstmal in den Tiergarten gefahren, dass sich's auch lohnt. Als wir dann in der Friedrichsau aus dem Auto gestiegen sind, gab es einen großen Regenbogen, einmal über das ganze Donautal. Später haben wir uns dann das Häuschen angeschaut und es hat uns sehr gut gefallen. Wir durften sogar die neue Küche noch mit raussuchen. Und jetzt zahlen wir weniger Miete als für manche Wohnung, die ich rausgesucht hatte. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass Gottes Pläne anders sind als meine Pläne. Aber Er hat immer einen guten Plan. In dem Jahr, in dem wir warten mussten, sind wir tiefer in Gott verwurzelt worden. Wir haben gemerkt, wie Gott uns durchträgt. Da gab es eine Situation, wir waren bei einem Onkel meiner Frau auf dem Geburtstag bei Fulda irgendwo und haben dort im Hotel übernachtet. Das Hotel hatte ein kleines Schwimmbad. Wir sind früh morgens, noch vor dem Frühstück, irgendwie war das die einzige Zeit, zu der das Schwimmbad offen hatte, sind wir dahin, um mit unseren Kindern ein bisschen in dem Schwimmbad zu schwimmen. Da kam ein älterer Mann mit seiner Frau, die wohl auch Gäste des Hotels waren und auch mitgeschwommen sind. Und unser großer Sohn hat sich nicht so richtig getraut, so vom Rand loszulassen. Und der ältere Herr hat immer gesagt, hey du, das Wasser trägt dich. Das hat er wiederholt, hey, das Wasser trägt. Und mir war das so, wie er es in mein Herz spricht. Weil ich gemerkt habe, hey, stimmt, wir laufen hier eigentlich gerade auf dem Wasser und es trägt, wir leben irgendwie noch, wir sind noch nicht untergegangen. Beim Frühstück hat sich dann herausgestellt, dass der Mann zu einer größeren christlichen Gruppe gehört, die dort irgendwie eine Freizeit in diesem Hotel verbringen. Fand ich ganz lustig. Ich wollte ihm eigentlich noch danken und ihm sagen, dass es mich so angesprochen hat, aber habe mich nicht getraut. In dieser Zeit haben wir es erlebt, was es bedeutet, abhängig zu sein von Gott. Wie es ist, ohne ihn nichts tun zu können. Und auch zu sehen, dass er es viel besser macht, als ich es je hätte machen können. Schabbat und Hoffnung. Wir dürfen von unseren Werken ausruhen, so wie sich Gott am siebten Tag von seinen Werken ausgeruht hat. Wir dürfen in den Rhythmus Gottes eintauchen und ihn fragen, was willst du tun, Herr? Und wir dürfen uns zurücknehmen, um Gott Raum zu geben in unserem Leben und damit auch in unserer Welt. Wir nehmen unseren Platz an Gottes Seite wieder ein und lassen ihm seinen Platz als unserem Herrn und Gott. Hoffnung, weil es eben nicht an mir liegt, meine Welt zu retten. Das hat Jesus schon getan. Und Hoffnung, weil da noch mehr ist, weil Jesus auch durch mich Licht in dieser oft so dunklen Welt sein will. Ich wünsche mir, dass wir Jesus in unserem Leben immer mehr Raum frei machen und einfach das befolgen, was auch in diesem Vers 11 nochmal stand. So lasst uns bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit wir das nicht verpassen, was Jesus in unserem Leben und gemeinsam mit uns tun will. Amen.